Stellen Sie sich vor, Sie wünschen, dass das Licht in der Küche über unterschiedliche Stellen ein- und ausschaltbar ist. Dann muss ich mir überlegen, wie realisiere ich das denn eigentlich? Ja, also was brauche ich dafür, damit genau das erfüllt wird? Ihre Anwendung. Und genau das ist das, was mich bis heute begleitet. Das Ziel wäre zum Beispiel, einen Test aufzubauen. Jetzt einfach mal aus der Luft gegriffen. Wir wollen einen Test aufbauen und die Frage ist, wie kommen wir eigentlich zu diesem Test? Welche Komponenten benötigen wir? Welche Bedingungen müssen diese Antikörper beispielsweise dafür erfüllen? Also auch wiederum dieses Knobeln, wie kommen wir dahin?
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam. Heute technologische Verfahren zur Antikörperproduktion mit Martin Listig.
Der promovierte Diplom-Ingenieur für Biotechnologie arbeitet in der Arbeitsgruppe Immuntechnologie an der Universität Potsdam.
Die Stiftungsprofessur, geleitet von Professor Katja Hanak, wurde vor 7 Jahren eingerichtet, um artifizielle Immunreaktionen zu erforschen und künstliche Antikörper herzustellen.
Und innerhalb der Arbeitsgruppe geht es darum, Technologien zu entwickeln oder zu verbessern, die dafür sorgen, dass man Antikörper herstellen kann. Gegenüber klassischen Herstellungsverfahren. Das wäre das eine. Die andere Sparte, die wir bedienen, ist natürlich auch, wie kann man denn neue Verfahren, antikörperproduzierende Verfahren entwickeln, die vielleicht frei von Tierversuchen sind. Also wie schafft man das, Animal-Free Antibodies herzustellen?
Doch was sind eigentlich Antikörper?
Ich glaube, in der letzten Zeit über die Medien sind doch viele Bürger in den Kontakt gekommen mit dem Immunsystem und wahrscheinlich wurde dann auch dieses Wort Antikörper aufgeschnappt.
Antikörper sind Proteine. Diese Eiweißmoleküle sind ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems.
Was heißt das eigentlich? Wenn eine körperfremde Substanz, sei es ein Mikroorganismus, ein Virus oder ein Pilz, sie befällt, dann hat der Körper Abwehrmechanismen. Er benutzt zum Beispiel dafür Antikörper. Diese Antikörper werden von hochspezialisierten Zellen produziert und diese Zellen nennen sich B-Lymphozyten. Und die Antikörper, die sie freisetzen, die patrouillieren durch den Körper und schauen einfach, ob dort eine körperfremde Substanz ist, die einfach nicht in diesen Körper gehört. Ist dort diese körperfremde Substanz, dann binden die Antikörper diese Substanz, sei es ein Virus oder eine Mikrobe, einem Bakterium, und machen so diesen Eindringling, diese körperfremde Substanz, für das Immunsystem erstmal sichtbar. Und ist diese Substanz erstmal sichtbar gemacht worden, dann könnten die zellulären Bestandteile des Immunsystems dafür sorgen, dass diese körperfremden Substanzen zerstört werden oder neutralisiert werden, sodass man im Endeffekt gesund bleibt.
Begonnen hat die Forscherkarriere des 42-Jährigen eher untypisch.
Nach einem Realschulabschluss machte er zunächst eine Ausbildung zum Elektroinstallateur und kam als Zivildienstleistender im Institut für Infektiologie und Mikrobiologie mit den Kleinstlebewesen in Berührung, die ihn heute so faszinieren.
Und mein erster Arbeitstag, diese Tür ging dort auf von diesem Labor und ich muss sagen, es war wie Alice in Wunderland geht durch diese Tür und eine völlig neue Welt eröffnet sich da vor mir. Ja, Dinge, die man sonst gar nicht sieht, ja, wie Mikroorganismen oder Pathogene, die kann man auf einmal sichtbar machen durch Nachweisverfahren. Natürlich, muss man auch sagen, war das nicht meine Aufgabe als Zivildienstleister. Meine Aufgabe war, sich um den Laboralltag zu kümmern. Das bedeutet, die Labore aufzuräumen, zu putzen, ja, dafür zu sorgen, dass der Müll entfernt wird aus diesen Laboren. Nichtsdestotrotz war das Umfeld dort doch eher familiär. Das heißt, die Leute, die dort arbeiteten, waren doch sehr, sehr offen. Und ziemlich schnell hatte ich die Möglichkeit, nachdem meine Arbeiten erledigt sind, dass ich den Kollegen dort über die Schultern gucken konnte. Ja, ich konnte mir also mal angucken, wie diese Tests dort ablaufen. Was steckt denn eigentlich wirklich dahinter? Und ich konnte auch jederzeit Fragen stellen. Und das war eigentlich dieser initiale Punkt, wo ich gesagt habe, diese Welt, das wäre doch etwas, wo ich mich mit anfreunden könnte, wo ich mich begeistern kann. Und so kam ich eigentlich erstmal grob in diese Richtung.
Nach Erlangen der Fachhochschulreife ließ er sich an der Technischen Fachhochschule Berlin, der heutigen Berliner Hochschule für Technik, zum Diplom-Ingenieur für Biotechnologie ausbilden.
damals zu der Zeit war das Wort Biotechnologie ja ziemlich neu. Ja, Biotechnologie lag in jedem Munde, es war revolutionär. Es ging dabei um die Entwicklung von neuen Technologien, Nachweissystemen. Und der Institutsleiter meinte, das wäre eine Möglichkeit, wie man in diesen Bereich reinkommt. Biotechnologische Methoden und Anwendungen finden ja nicht nur in der Pharmazie, in der Diagnostik und nicht nur in der Agrarwissenschaft statt, sondern vor allen Dingen auch in Abwaschertechnologien für zum Beispiel Klärwerken. Die Biotechnologie hat aber auch klassische Verfahren, wie zum Beispiel die Herstellung von Bier, die Fermentation von Bier. Das sind auch so typische klassische biotechnologische Verfahren, die dort gelehrt werden.
Martin Listeck wählte die Diagnostik als Hauptforschungsfeld.
Seit 2015 arbeitet er in der Stiftungsprofessur für Immuntechnologie und ist an der Entwicklung von Verfahren beteiligt, mit denen Antikörper künstlich erzeugt und massenhaft produziert werden können.
Wo finden Sie heute eigentlich Anwendung? Um das ganz grob mal einzugliedern, wir haben den diagnostischen Bereich, das heißt, hier geht es darum, Nachweissysteme, die antikörperbasiert sind, um Krankheiten zu identifizieren. Ja, sie gehen zum Arzt, die geben dort Blut ab, ihnen geht's nicht gut und der Arzt bestimmt dann über immunologische Verfahren in einem speziellen Labor dann, welcher Erreger könnte sie denn befallen haben. Auf der anderen Seite werden Antikörper auch für die Therapie verwendet. Für die Therapie, hier würde mir einfallen zum Beispiel bei der Behandlung von Krebs. Ja, sie haben Krebsleiden, was ihr eigenes Immunsystem einfach nicht schafft zu zerstören. Und sie bekommen eine Therapie. Hier könnte ein Ansatz sein, dass man ihnen Antikörper spritzt, die direkt, wie gesagt, diese Tumorzellen erkennen, diese fremde Substanz, und dann dem Körper helfen, diese Tumorzellen zu zerstören. Die andere Sache ist natürlich, Antikörper werden heutzutage auch in der Forschung eingesetzt. Hier kann man sich vorstellen zum Beispiel, dass sie eingesetzt werden für den Nachweis von nicht diagnostisch relevanten Proteinen zum Beispiel oder Nachweissystemen. Das andere ist, man kann sich vorstellen, dass man diese Antikörper aufgrund der Eigenschaft, dass sie ja spezifische Moleküle binden, könnte man sich ja vorstellen, dass man sie zum Beispiel an einer Trägersubstanz festmacht und man könnte ein heterogenes Flüssigkeitsgemisch, in dem mein Zielmolekül drin ist, könnte man ja diese Antikörper verwenden, um genau dieses Zielmolekül, was mich interessiert, aus diesem heterogenen Flüssigkeitsgemisch heraus zu isolieren.
Warum ist man dahin gekommen, extern, also außerhalb des Organismus, die Antikörper zu generieren?
Die Menschheitsgeschichte hat gezeigt, dass unsere Körper bei neuen Krankheiten dazulernten.
Neue Antikörper entstanden auf natürlichem Weg, durch die Konfrontation mit neuen Erregern.
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen und Sie produzieren SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests und innerhalb dieser Tests werden auch Antikörper verwendet. Wie funktioniert dieser Test eigentlich im ganz grob? Man nimmt einen Abstrich zu Hause vom Nasenrachenraum, löst das Ganze in einer Flüssigkeit, gibt diese Flüssigkeit auf diesen Teststreifen und auf einmal entstehen dort farbige Banden. Dass diese farbigen Banden dort entstehen, ist Antikörpern zu verdanken. Diese Antikörper, wenn man eine Corona-Infektion hat, dann bekommt man eine rote Bande bei dem Target. Damit man sicher geht, dass dieser Assay auch funktioniert, gibt es eine sogenannte interne Kontrolle, die dann bei dem Kontrolllevel eine rote Bande auch noch bringt. Innerhalb des Testes ist es so, dass innerhalb des Teststreifens diese Antikörper enthalten sind und dann spezifisch an die viralen Merkmale oder Strukturen binden und sie dann lokal an einer Stelle konzentrieren. Das Ganze kann man dann visualisieren über diesen roten Strich.
Um einen Teststreifen herzustellen, braucht man nur wenige Mikrogramm von Antikörpern.
Für eine Milliardenproduktion von Teststreifen allerdings, wie sie in den letzten Jahren zum Corona-Nachweis genutzt wurden, benötigt man sehr große Mengen Antikörper.
Dann ist ja die Frage, wie kommen wir eigentlich an mehrere hundert Gramm Antikörper? Klassischerweise werden diese Antikörper über eine Technologie hergestellt, die sich Hybridomtechnik nennt. Der Ausgangspunkt ist, dass man ein Versuchstier immunisiert, in dem Fall eine Maus. Und so eine Maus produziert dann, weil diese Substanz ja körperfremd ist, Antikörper gegen diese Substanz, die den Körper befällt. Okay, wenn man so überlegt, so eine Maus wiegt vielleicht 20 bis 25 Gramm, sie besteht neben Antikörpern vielleicht noch aus Organen, Knochen, Haut, dann ist es schlecht, da irgendwie 100 Gramm Antikörper rauszubekommen.
Deshalb entnimmt man nach ein paar Immunisierungsrunden dem Versuchstier, der Maus, die antikörperproduzierenden Zellen.
und gibt sie in vitro, das heißt außerhalb des Organismus, in eine Lösung, in eine Zellkulturschale.
Man hat dann aber nur leider ein Problem. Diese Zellen, die überleben ja nur eine Woche außerhalb des Körpers. Es ist ein natürlicher Turnover. Das heißt, innerhalb dieser einen Woche produzieren die auch keine 100 Gramm Antikörper. Das heißt, hier haben wir doch Limitierungen, die einfach von der Natur aus kommen. Diese Zellen sind sterblich. Und die Frage ist, wie überwindet man denn eigentlich diese Sterblichkeit dieser Zellen? Und wie man das macht, das wurde 1975 gezeigt von George Köhler und Caesar Milstein, die 1984 dafür den Nobelpreis bekamen in der Medizin. Und sie nannten das Ganze Hybridomtechnik. Was sie gemacht haben im Einzelnen, sind diese antikörperproduzierenden Zellen aus dem Tier nicht einfach in die Zellkulturschale zu packen, sondern sie haben eine Zelllinie genommen dazu, die das Potenzial hat, sich unendlich oft zu teilen. Diese Zelllinie, die sie genommen haben, das nennt sich eine Myelomzelllinie, eine Krebszelllinie im Endeffekt. Diese Myelomzellen sind Krebszellen. Sie haben die Eigenschaft, selbst keine Antikörper zu produzieren, aber sie haben die Eigenschaft, sich unendlich oft zu teilen. Und jetzt haben sie eine Vermittlersubstanz genommen und diese Vermittlersubstanz bewirkt, dass diese unendlich teilungsfähige Myelomzelllinie mit der antikörperproduzierenden Zelllinie fusioniert. Das, was daraus entsteht, ist ein Hybrid. Aus zwei verschiedenen Zelllinien wird eine generiert, die zusammenkommt, verschmilzt, die Membranen kommen zusammen und daraus wird dann eine Zelle. Und diese hat dann auch natürlich beide Eigenschaften der vorherigen Zelllinien. Zum einen hat sie das geerbt, dass sie sich unendlich oft teilen kann. Ja, das heißt, sie stirbt nicht mehr sofort. Und auf der anderen Seite fängt sie auch an, Antikörper zu produzieren. Das heißt, wir haben diesen Bottleneck der Mortalität, dieser Sterblichkeit in vitro erstmal überwunden.
Doch mit dieser Fusion ist nicht eine einzige antikörperproduzierende Hybridomzelle entstanden, sondern unzählige unterschiedliche antikörperproduzierende Hybridomzellen.
Um beispielsweise die rote Linie beim Covid-Test zu erzeugen, braucht man allerdings nur eine bestimmte antikörperproduzierende Hybridomzelle, die einen spezifischen monoklonalen Antikörper produziert. Vergleichbar mit dem richtigen Schlüssel für ein Schloss.
So war die Forschung auf der Suche nach einem Verfahren, das diejenigen fusionierten Antikörper sichtbar macht, die für die spezielle Anwendung beim Covid-Test benötigt werden.
Und da kommen wir eigentlich schon zu dieser SELMA-Technologie, die unsere Arbeitsgruppe entwickelt hat. Das ist ein spezifisches Selektionsverfahren. Dieses Selektionsverfahren habe ich während meiner Promotionszeit dort bearbeiten dürfen, entwickelt und erfolgreich in die Umsetzung gebracht. Wie funktioniert das Ganze? Mit dieser Methode haben wir die Möglichkeit, dass dieser Antikörper, der von der Zelle ja immer abgegeben wird, dass der kurzzeitig auf der Zelloberfläche einfach festgehalten wird durch so einen kleinen Arm. Ja, dieser Antikörper, der uns interessiert mit der richtigen Zelle, da soll so eine Verbindung sein. Diesen Antikörper soll die Zelle nicht loslassen. Das heißt, wenn wir es geschafft haben, dass alle Zellen diesen Antikörper kurzzeitig festhalten, dann können wir ein Gerät verwenden und können dort Nachweisreagenzien dazugeben, die dann sofort sagen, die Zelle, hier bin ich. Ich leuchte auf einmal auf durch Fluoreszenzmarker. Diese Zelle interessiert uns und diese Zelle kann durch ein Gerät spezifisch direkt raussortiert werden, einzeln abgelegt und ist sofort in der Kultur da.
Die künstlich erzeugten Antikörper sind keine gentechnisch veränderten Zellen, die wie beispielsweise bei Dolly, dem Schaf, einem lebendigen Organismus eingepflanzt werden, um sie zum Klonen zu verwenden.
Diese Antikörper werden ausschließlich außerhalb eines lebenden Organismus im diagnostischen Bereich eingesetzt.
Das heißt, in der Diagnostik geht es darum, dass zum Beispiel Virusbestandteile in dem SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest, da wird der Virus erkannt, ja, oder Bestandteile von diesem Virus. Und hier ist es ja so, wenn dort ein Antikörper verwendet werden würde, der gar nicht diese Virusbestandteile festhält, dann würden wir da auch nicht diese Striche bekommen. Das heißt, hier kann man sich vorstellen, brauchen wir einen Antikörper, der diese Striche hier verursacht, der also dieses Ganze sichtbar macht. Hier kann man dann halt diese Eigenschaften nachschleifen in vitro für diese Tests, weil wir haben ja bestimmte Anforderungen. Dieser Antikörper hat Anforderungen, aber die reichen beispielsweise nicht aus, weil er nicht lange genug das festhält. Wir können diesen Test nicht aufbauen, weil die Antikörper, die wir haben, einfach diese Eigenschaften nicht haben. Und da kann man zum Beispiel durch gezielte Methoden, was ich mache, diese Eigenschaften einfach nachbessern, dass das dann funktioniert.
Seit der Beendigung seiner Promotionsforschung im Jahr 2014 beschäftigt sich Martin Listek nun als Postdoktorand weiterhin mit künstlich erzeugten Antikörpern.
Und ich sagte ja, dass Antikörper ja bestimmte Strukturen erkennen. Und ich erwähnte, dass man diese Antikörper ja so ein bisschen untersuchen kann anhand ihrer Eigenschaften. Ja, also bindet er sehr gut in das Schloss oder hakelt es da vielleicht so ein bisschen? Und bei mir geht es momentan darum, eine Methode zu etablieren, mit dem man diesen Antikörper oder diesen Schlüssel ein bisschen nachschleifen kann. Ja, also so ein bisschen nachschleifen, dass er besser in das Schloss passt.
Seit nunmehr 10 Jahren ist Martin Listeks Forschungsfeld die Findung von Verfahren zur Selektion von Zellen geworden.
Hierüber hat er nicht nur publiziert, sondern auch im Jahr 2018 im Verbund mit Professor Katja Hanak und Burkhard Michel ein Patent angemeldet.
Zudem unterrichtet er. Seine Studenten an der Universität Potsdam möchte er gern mit seiner Leidenschaft für Antikörperzellenforschung anstecken.
In den Vorlesungen galt auch immer, es gibt keine dummen Fragen, weil die Leute, die vor mir sitzen, die sich das anhören, die sind keine Experten. Die haben da mal von ihnen nie was gehört. Und wenn sie natürlich eine Frage haben, dann ist die goldene Regel, der Nachbar hatte definitiv dieselbe Frage. Und vor allen Dingen, man muss heutzutage die Leute begeistern. Ja, wo lernt man am meisten? Da, in den Vorlesungen, wo man begeistert wurde. Nicht in den Vorlesungen, wo man immer nur runtergemacht wurde. Ja, wir müssen es also schaffen, gesellschaftlich auch Leute zu begeistern. Für das Thema Wissenschaft, das müssen wir schaffen. Das fängt bei der Jugend an. Vor allen Dingen heutzutage ja auch, dass man diese Möglichkeiten bekommt. Das ist es. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen mittleren Bildungsabschluss, Arbeiterfamilie. Das heißt, man hatte ja gar nicht diese Bandbreite und Möglichkeit. Was eigentlich schade ist, weil schöner wäre es doch, wenn wir es schaffen, diese Menschen, egal wo sie im Leben stehen, einfach mal zu zeigen, was möglich wäre und was dann die Wege dafür sind. Und nicht einfach zu sagen, diese Menschen oder dieser Gesellschaftsteil hat einfach nur ein bestimmtes Bildungsniveau und dabei belassen wir es. Natürlich ist das mit Investitionen verbunden. Das muss sein. Ja, also Humankapital kann man nur generieren, wenn man es schafft, zu investieren an den richtigen Stellen.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Produziert von Speak Low im Auftrag der Innovativen Hochschule Potsdam.